Es ist schön, wieder bei euch zu sein hier in Düsseldorf. Ich habe heute Morgen schon einen Fehler gemacht, Alaaf gesagt. Das war schon falsch. Ja. Obwohl, ich komme ja auch aus dem Karneval. Ich komme nur ein bisschen südlicher. Also, wir gehören mehr zum Kölner Raum, wo ich herkomme. Aber ich kann mich anpassen, auch an die Düsseldorfer. Wir gehen gerade in Amsterdam. Wir studieren gerade über Gebet. Und haben noch 2 Monate Zeit, nehmen wir uns. Und wir wollen lernen zu beten. Wir wollen Gott lernen, Gott näher zu kommen. Wir wollen lernen, die Kraft Gottes mehr in Anspruch zu nehmen, den Heiligen Geist uns erfüllen zu lassen. Wir wollen lernen, wir wollen reifen und wachsen darin. Und das ein Teil davon werdet ihr heute in der Predigt hören. Und ich habe die genannt Online mit Gott. Online mit Gott. Und mit Gott haben wir eine Flatline. 24/7, eine Flatline. Du kannst Gott rund um die Uhr erreichen. Er ist immer voll erreichbar. Ich denke halb Englisch in meinem Kopf. Sorry, wenn da manchmal so Worte reinkommen. Ich springe gerade in mehreren Sprachen rum in meinem Kopf. Aber er ist immer erreichbar. Immer. Da gibt es auch nie Verbindungsprobleme von seiner Seite. Manchmal von unserer Seite, aber der ist der beste Provider. Das läuft immer. Rund um die Uhr. Das Krasse ist, der hat auch eine Verbindung zu ihm, wenn wir gar nicht reden. Von seiner Seite aus hat er eine Verbindung, weil der Heilige Geist wohnt in uns. Er selber wohnt in uns. So, der hat immer eine Verbindung, immer ein Draht zu uns. Das ist unglaublich, wo mich immer wieder bewusst machen muss, der weiß alles über mich. Der weiß sogar viel mehr über mich, als ich jemals über mich erfahren werde. Der kennt jeden Gedanken, jede Emotion, jede Sichtweise, jede Sünde, jedes Gute, jede Freude, der kennt alles in meinem Leben zu jedem Zeitpunkt. Weiß ich, ich sitze da manchmal und da gucke ich zurück und denke über mein Leben nach und so viel fällt mir noch ein, ja, komm, was ich alles erlebt habe. Werd 56 jetzt und was habe ich alles erlebt, könntest ein Buch drüber schreiben, aber der kennt jede Situation aus meinem ganzen Leben. Es gibt keinen Ort, wo ich flüchten kann und sagen kann, jetzt bin ich ohne ihn. Den gibt es nicht. Tröstet dich das oder macht dir das Sorge? Ich finde es ein Trost. Ich finde es fantastisch, dass Gott überall ist, wo ich bin und dass ich rund um die Uhr mit meinem Vater, mit meinem Freund, mit meinem Heiland, meinem König, meinem Herrn sprechen kann. Finde ich was sehr, sehr Inspirierendes. Schau mal in Lukas Kapitel 11, Vers 1 bis 4. Da heißt es, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns zu beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagt zu ihm, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünde. Auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist und lasst uns nicht in Versuchung geraten. So, Jesus ist hier mit seinen Jüngern unterwegs und weißt du, wir sind ja in der westlichen Welt, wir lernen viel durch im Klassenraum sitzen und geschult werden. Ja, wir gehen bis zu 13 Jahre auf eine Schule und dann machst du vielleicht Universität oder sonstiges, aber mit Jesus laufen, das war wie ein Lehrling sein, wie jemand, der Zimmermann wird und der wird eingestellt bei seinem Meister. Und der Meister, der guckt einfach, was macht der Meister und das mache ich jetzt auch. Wie macht er das genau? Okay, das mache ich jetzt auch. Und dann kommt der Meister und sagt, hast du es super gemacht, aber das musst du noch mal ein bisschen anders machen. So ein Meister, also das war eigentlich mit Jesus laufen, war wirklich nicht so, ich gehe einmal die Woche zu ihm in die Schule, der hält mir einen Vortrag über ein geistliches Leben und dann sehen wir uns eine Woche später wieder. Sondern als Jesus seine Jünger berufen hat, er sagt, komm, wir laufen zusammen. Ja, ihr seid jetzt Lehrlinge in meiner Schule und wir lernen Learning by Doing. Wir gehen zusammen und ihr seht, was ich mache. Und hier sind wir in einer Situation, wo sie ihn gesehen haben, wie er betet. Wahrscheinlich haben sie gesagt, was macht der denn da? Wow, das ist ja, okay, wow, der betet, der wird ja richtig intensiv. Wir wissen nicht, wie er gebetet hat. Der hat vielleicht geschrien zu seinem Vater. Der hat war ganz vertieft. Die gucken sich das an. Guck mal, was der gerade macht. Guck mal. Ja? Und dann haben sie nachgehen sehen und sagen, hey, du hast gebetet, wie hast du das gemacht? Bring uns das mal bei. Einmal ist das Herz toll, was sie haben. Sozusagen, hey, nicht irgendwas, oh ja, okay, sondern wie macht er? Da ist irgendwas in seinem Gebet, was wir gerne lernen, was wir lernen sollen. Und dann sagt er, ja klar, ich kann euch das beibringen. Und dann sagt er ihnen ein Gebet. Es ist natürlich die Frage, oh, okay, das heißt, wir sollten jetzt die nächsten Jahre als Christen immer dieses eine Gebet beten. Natürlich ist das nicht die Antwort darauf, weil wir wissen, wir kennen ja auch Johannes 17, ein Gebet von ihm oder Gethsemane, da hat er nicht nur das hier gebetet, hat er mehr gebetet. Aber in diesem Gebet gibt es einige Elemente, die sehr, sehr hilfreich sind fürs Gebet und die mein Gebetsleben ehrlich gesagt sehr verändert haben. Ich weiß, als junger Christ hat mein Gebetsleben viel daraus bestanden, bitte hilf mir. Das war mein größtes, bitte hilf mir hier, ich fühle mich so schlecht hier, ich habe meine Sünden bekannt, das war mein Hauptthema, meine Sünden bekannt und mich schlecht gefühlt. Und habe über all das geredet mit ihm. Mir fällt es sehr leicht, sehr echt zu sein mit Gott. Der sieht mich sowieso. Dem brauche ich gar nichts vorzumachen. Ja, es ist schwerer, mit anderen offen zu sein, als mit Gott. Also Gott finde ich, hey, wenn ich dem nichts erzählen kann, der weiß es ja sowieso. Ja? Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, nee, was kann ich denn lernen von diesem Gebet hier? Wie kann sich denn mein Gebetsleben verändern, dass es einen Unterschied macht? Und nicht nur so Micha fokussiert ist. Und dann habe ich gedacht, wenn du das Gebet mal anguckst, er sagt, fang damit an. Der Anfang von dem Gebet richtet sich nach oben. Und es fängt an mit Papa. Vater, Abba, Vater, Papa. Und das war schon eine Revolution für einen Juden, das zu sagen. Papa. Papa ist sehr viel Nähe, Papa ist sehr persönlich. Er sagt, wenn ihr mit Gott redet, dann redet ihr mit eurem Papa. Da redet ihr nicht mit irgendwem da im Firmament, ganz weit weg, sondern das ist euer Papa, mit dem ihr sprecht. Und dann fangt an und konzentriert euch erstmal auf den, zu dem ihr betet. Und ich habe dann angefangen, viel über Gottes Charakter zu studieren, damit mir überhaupt im Kopf was in Sinn kam, was ich beten könnte. Weil ich so mit mir beschäftigt war, und habe ich angefangen, über seine Gnade zu studieren, seine Allmacht, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Demut. Und habe dann angefangen, darüber zu reden, Gott, ich danke dir für deine Allmacht. Da habe ich auch angefangen zu überlegen, Gott, du kannst alles. Gott, du brauchst nie jemand, der dir einen Tipp gibt. Du brauchst keinen Trainer, du brauchst keinen Lehrer, du warst noch nie in der Schule. Du wusstest, das ist ja der Hammer, du bist allwissend. Allmacht heißt, du kannst alles. Es gibt also nichts, was du nicht kannst. Und je mehr ich mich beschäftigt habe, ist mein Bild von Gott größer geworden. Und das hat mein Gebet verändert, weil ich auf einmal gemerkt habe, mit wem rede ich denn da? Ja? Ich rede da nicht irgendeine Wand hinein, ich rede zu dem, der alles kann, der alles weiß, der das Universum gemacht hat aus dem Nichts heraus, der Tote auferwecken kann. Und ich glaube, das hilft, wenn wir unser Gebet am Anfang auf ihn konzentrieren, das macht was mit deiner Seele, weil du merkst, mit wem du redest. Ja? Und dann, also damit fängt es eigentlich an, dann sagt er, dein Reich komme. Ja, warum soll ich denn heute noch beten, sein Reich komme? Reich ist doch schon da. Ja? Das ist eine gute Frage, was heißt es eigentlich? Es gibt einen der Tertullian, das war ein Kirchenvater, der sagt, das kann nichts anderes heißen als, ich möchte, dass dein Reich immer mehr Platz in meinem Herzen bekommt. Das ist mein Wunsch, zu sagen, dein Wille geschehe, immer größer wird hier drin. Dein Reich komme, mach du Platz in meinem Herzen für dein Reich. Für dein Denken, für deine Sicht von dieser Welt. Und dann sagt er, ja, und hey Mensch, gib uns, dass wir zum Leben brauchen. Hey Papa, ich habe ein paar Dinge, die ich im Leben brauche. Ich muss essen, ich muss trinken, arbeiten, ja, ich muss Geld verdienen hier in unserer Zeit heute. Und er sagt, betet darum, das könnt ihr den Papa fragen. Und er wird sich darum kümmern. Es ist immer gut zu überlegen, was bete ich? Gott, gib mir einen Mercedes-Benz, gib mir einen Haus, eine Riesenwohnung, Gott gibt mir einen Doktortitel. Ja, kann man machen. Manchmal ist es auch vielleicht in Gottes Willen, aber immer zu gucken, für was bete ich denn. Ja? Aber er sagt, Gott sagt, hey, ich kümmere mich darum, über das, was du zum Leben brauchst. Doch sag mir einfach, was du brauchst, ich kümmere mich um diese Sache. Ich bin Papa, ich bin Vater, ich habe zwei Kinder. Ich würde alles für meine Kinder machen. Ich mache nicht alles, weil es dumm wäre, alles für die Kinder zu machen. Es ist ja dumm, ihnen alles zu geben, was sie haben wollen. Ja? Wenn ich das machen würde, wäre ich ein sehr liebenloser Vater. Aber mein Herz wäre, wenn ich einkaufen war, als die kleiner waren, ich hätte am liebsten ständig was gekauft. Ständig los. Und ich wusste, mein Konto beschränkt mich da. und meine Klugheit beschränkt mich da auch, aber am liebsten willst du schenken, du willst, dass sie glücklich sind, dass sie erfüllt sind, dass es ihnen gut geht. Keiner will, dass sein Kind Mangel leidet. Um wie viel mehr der, zu dem wir reden. Trotzdem habe ich manche Dinge meinen Kindern vorenthalten oder ich habe Grenzen gesetzt. Also wenn ich sage, mein Sohn, wenn ich den gefragt hätte, wie viele Stunden willst du daddeln? Ja, 24/7, oder? Spiel, zocken. Ich wusste aber, die sind klug und nicht alle meine Entscheidungen haben ihn gleich zu einem Freudewallungen gebracht. Ja, manchmal war er ziemlich verärgert, aber ich wusste, es ist gut für ihn, ihm nicht alles zu geben, was er sich wünscht. Da muss man manchmal mit ringen. Aber Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Und dann kommt der letzte Teil, vergib uns unsere Sünden. Diese Ehrlichkeit mit Gott und sagen, hey Gott, lass mich mal angucken. Ich fange mal nicht an bei meinem Bruder oder meiner Schwester, ich fange an bei mir. Sag mir mal meine Sünde. Mensch, ja, ich war verärgert, ich habe gelogen. Ja, ich habe einen unreinen Gedanken zugelassen. Ich hatte keinen Bock, mit dir Zeit zu verbringen heute Morgen. Ich habe mich geärgert über Leute, ich war stinkig, ich war faul. Ich hatte keine Lust auf die Gemeinde, ich bin einfach nicht hingegangen. Ich merke, ich investiere mich gerade. Be honest. Ehrlich sein mit Gott. Und dann kommt die zweite Handlung, wie auch wir vergeben. Sag, Mensch, jetzt vergib du auch. Guck mal, ich habe dir viel mehr vergeben, als jemand anders jemals an dir sündigen kann. Oder? Wir haben mehr auf dem Buckel Jesus gegenüber, als jemand uns jemand vergeben muss. Sagt, hey, vergib auch. Und dann kommt am Schluss, sagt er, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weißt du, wirklich auch das aktive Reden mit Gott, Gott, hilf mir, mich zu überwinden. Halt die Versuchung von mir fest. Und wenn sie kommt, hilf mir, sie anzunehmen, kein Opfer zu sein, sondern zu sagen, okay, hilf mir, da durchzugehen und stärker zu werden in meinem Glauben. Das ist dieses Gebet. Jetzt könnte man natürlich schon aufhören mit der Predigt, aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Weil ich habe weitergeguckt in Johannes 15, dieses Online mit Gott. Was heißt denn eigentlich, in der Verbindung mit Gott ständig zu leben? Ja, Paulus redet davon, betet seit aller Zeit im Gebet. Wie geht denn das? Das ist auch nur was für Mönche, oder? Das ist für Leute, die jetzt wirklich im Kloster leben, die nicht arbeiten gehen, die die ganze Zeit haben zum Singen und zum Beten. Ja? Die nicht gestört werden, kein Telefon haben und da muss ich mich ja absondern. Eigentlich. Ja? Was heißt das denn eigentlich? Und er sagt ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm mit der unfruchtbaren Rebe. Sie sind weggeworfen, verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen, ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ihr könnt bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt. Ich lese es nochmal vor. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird erfüllt. Klingt gut, oder? Die Versprechen macht die Werbung uns auch in vielen anderen Bereichen. Wir wissen, es funktioniert nicht, aber bei Gott funktioniert es. Natürlich nimm nicht die eine Stelle heraus und sag, super, ich kann jetzt wieder für alles beten und alles wird genauso passieren, wie ich es erbeten habe. Im Kontext lesen, ja. Aber das Herz Gottes sagt, eure Bitte wird erfüllt. Also nicht alles, was ich sage, aber er weiß in seiner Güte und seiner Weisheit, was gut für mich ist. Ja? Aber er sagt, Mensch, in mir bleiben, was heißt denn in ihm zu bleiben? Ich habe mal so eine fette, ich habe Landwirtschaft studiert und habe Weinbau gehabt ein paar Semester. Und unser Professor, der hat immer so zwei Weintrauben in den Augen. Der war totaler Fan von Wein. Wir haben Wein probiert und wir waren in Weinbergen, haben uns Weinberge angeschaut. Und wir haben, unsere Vorlesung war auch immer mit Weinproben verbunden, ehrlich. Wir haben immer Weinproben gehabt und der hat einen Riesenspaß daran gehabt, mit uns Wein zu trinken. Aber du guckst dir so einen Rebstock an. Und Rebstock sieht herrlich aus. Geh mal in Weinberg, sieht wunderbar aus. Es ist gut, einfach mal sich das anzugucken. Du hast einen Rebstock und da hängt die Traube dran. Und wenn du die Traube abschneidest, ist die sehr schnell verhunzelt, trocken und faul. Wenn die keinen Zugang hat zum Rebstock, da wächst auch nichts. Und wenn das kann man auch sehen in schlechten Jahren, wenn vielleicht eine Pflanze vertrocknet ist, kann man das sehr schön sehen, wenn der Rebstock kaputt geht, Das ist wie so eine, keine Ahnung, eine dürre Masse, die da rumhängt. Eine dürre, schlaffe Masse, wie wir uns vielleicht manchmal fühlen. Eine dürre, schlaffe Masse und da ist überhaupt kein Leben drin. Und er sagt, ganz ehrlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ein bisschen weniger. Nichts. Nichts. Und das ist so herausfordernd für unseren Geist in unserer westlichen Welt auch, die meint, wir können alles. Und aus eigener Kraft kann ich das machen. Und wir können viel aus eigener Kraft machen, aber wenn wir nicht lernen, in ihm zu bleiben, wird der Saft irgendwann ausgehen. Wir werden unfair, wir werden ungerecht. Denn Leute, die aus eigener Kraft ihr Christentum leben, werden meistens irgendwann Pharisäer und gucken auf andere hinunter. Meistens. Das ist super anstrengend, oder? Das ist wie so, wenn du so einen Motor fahren willst ohne Benzin, den musst du nämlich schieben, so ein Auto. Und du schiebst dein Christentum durch die Welt und du schiebst deinen Willen durch die Welt und du schiebst und du wunderst dich, warum es nicht geht. Vielleicht ärgerst du dich über Gott, was macht er? Denn der Gott sagt, naja, du musst halt Benzin einfüllen. Und Benzin einfüllen heißt mit mir sein. Das ist dein Benzin. Und wenn du das nicht einfüllst, musst du halt drücken. Ja, aber Gott, du musst was machen. Ja, ich sage, ja, abide in me. Nimm mir mein Benzin. Ja, aber ich habe doch... Nimm dir mein Benzin. Was ist dein Benzin? Ja. Mit was läuft dein Motor? Und jetzt haben wir das als Buch, das Wort mal angeguckt. Das Menno heißt im Griechischen das Bleiben oder im Englischen to abide. Wohnen. Zu Hause sein. Zu Hause sein. Ich bin zu Hause am Weinstock. Weißt du, so eine Traube kann nicht ein bisschen verbunden sein mit dem Weinstock. Das gibt es nicht. Ja, Landwirt. Ganz verbunden oder nicht verbunden. Also oder nicht verbunden. Es gibt nichts dazwischen. Du kannst ja so halb dran hängen. Wenn du halb dran hängst, dann wächst nichts. Die verdorrt irgendwann. Es geht nicht. Zu Hause sein bei Gott. Davon spricht er hier. Wie geht das? Er sagt, wenn jemand bei mir, ich lese mal ein bisschen anders hier, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand wirklich bei mir zu Hause wohnt und ich bei ihm zu Hause wohne, dann trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht bei mir zu Hause wohnt, dann geht es ihm wie mit einer unfruchtbaren Rebe, er wird weggeworfen. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen, ins Feuer geworfen und verbrennen. Wenn ihr bei mir zu Hause wohnt und meine Worte in euch bleiben, bei euch zu Hause finden, meine Worte, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. So, wie schafft man das? Hab dein Zuhause bei mir und verlass es nicht mehr. Geht das? Geht es? Kann ich im Christus sein? 24/7. Geht es? Was denkt ihr? Natürlich, es muss gehen. Er sagt, bleib bei mir. Es funktioniert. Einmal ist es eine Überzeugung, dass ich das glaube, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Der Heilige Geist wohnt in mir. Das heißt, Gott hat Wohnung bei mir und bei dir genommen. Als du getauft wurdest, hast du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und er hat Wohnung bei dir genommen. Das heißt, der Tröster ist da, der Ermutiger ist da, der deine Korrektur ist da, der dir die Wahrheit sagt. Gott wohnt in dir. Jesus hat versprochen, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er hat nicht gesagt, ich bin bei euch zwischen 8 und 10 am Sonntagmorgen und zwischen 17 und 9. Nee, er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist eine Glaubensfrage. Glaube ich, dass er da ist? Glaube ich, dass er bei mir ist? Ja? Und das andere ist, glaube ich, wir alle haben ein emotionales Zuhause. Wir alle haben ein emotionales Zuhause. Die Frage, ist es Jesus oder nicht? Und wie kann es mehr Jesus werden als irgendwas anderes? Und darauf kommt es auch darauf an, wenn es darum geht, geistig reifer zu werden. John Mark Comer, das ist ein Prediger, der hat sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit, wie nennt man das, geistliche Disziplinen. Ja, wie lerne ich geistige Disziplinen, um ein Leben aus Gott herauszuleben. Was heißt das denn eigentlich? Man schreibt hier, wir alle haben eine Quelle, in der wir verwurzelt sind. Eine Art Standardeinstellung, zu der wir zurückkehren. Ein emotionales Zuhause. Dort gehen unsere Gedanken, wenn sie nicht mit Aufgaben beschäftigt sind, Wohin unsere Gefühle gehen, wenn wir Trost brauchen. Wohin unser Körper geht, wenn wir Freizeit haben. Wohin unser Geld geht, nachdem wir die Rechnung bezahlt haben. Wir werden irgendwo unser Zuhause finden. Die Frage ist, wo? Wer hat recht? Ja, und das ist ein Prozess. Und ich habe überlegt, Anfang des Jahres, wo ist denn mein emotionales Zuhause? Es ist sicher immer wieder Jesus, aber ich merke auch, es gibt auch andere Sachen. Zum Beispiel Instagram. Ja, am Morgen früh oder am Abend. Dim, durch die ganzen teilweise sehr dämlichen Videos zu chatten. Nur um sich emotional abzulenken. Oder was anderes zu machen. Nachrichten lesen am Morgen, wenn ich aufwache. Erstmal durch die Welt chatten und Nachrichten lesen. Ja? Amazon oder mir technische Sachen angucken. Nicht alles kaufen, aber angucken. Was gibt's Neues? Ich bin Technik-Freak. Was gibt's Neues? Sich damit beschäftigen. Und das ist alles nicht falsch. Die Frage ist, was ist mein emotionales Zuhause? Wohin gehe ich? Wohin gehe ich, wenn ich Frieden brauche? Wohin gehe ich, wenn ich Ermutigung brauche? Was ist meine Adresse? Ist es Jesus oder was anderes? Und die anderen Sachen sind vollkommen okay. Vollkommen okay. Also die Frage ist, wo ist mein emotionales Zuhause? Und da muss man sehr ehrlich mit sich sein. Was ist es? Und wenn es nicht Jesus ist, dann ist es was nicht Gesundes. Das heißt nicht, dass es falsch ist, aber wenn das immer dein erster Ort ist, dann überleg dir das. Das kann auch der Kühlschrank sein. Oder Reisen sein. Oder meine Wohnung ausbauen sein. Was ist es, was dir inneren Frieden gibt? Was gibt dir inneren Frieden? Was gibt dir Zufall? Was gibt dir Kraft? Und die Frage ist, möchte ich in Jesus bleiben, also dass er mein emotionales Zuhause ist oder wird? Und mit der Zeit immer mehr mein Zuhause wird. Das ist ein Wachstumsprozess. Wir kommen in dieses Zuhause durch die Taufe, aber wie weit wir darin das auch erleben und praktizieren, das liegt auch an uns. Das liegt auch an uns, was wir wollen. Was wir wollen. Wir möchten ein bisschen über Gewohnheiten reden. Gewohnheiten, ein Habit. Sich ein Habit aneignen. Das ist gerade für die jüngere Generation eine Herausforderung. Ich bin da durch die ISOM mit super vielen jungen Christen aus ganz Europa zusammen. Die ich sehe und habe viele Gespräche über dieses Thema geführt. Und auch arbeite ja noch an der Uni mit Studenten und Doktoranden und rede mit denen auch sehr viel darüber. Und das Thema Gewohnheiten, wirklich etwas ganz konsequent auszuführen, jeden Tag, das kommt sehr schnell, okay, das ist aber gesetzlich. Das ist nicht authentisch. Weil das ist nicht das, was ich innerlich fühle. Das ist nicht authentisch. Ja? Und die Frage ist ein Stück weit, widerspricht es sich, Gewohnheiten zu haben und gleichzeitig authentisch zu sein? Ist das denn so? Spricht das gegen meine Authentizität? Wir alle haben Gewohnheiten, das ist das Ding. Auch jedes Mal, wenn ich eine Pause habe, in Instagram zu gehen, ist eine Gewohnheit. Erzähl mir nicht, dass das irgendwas anderes ist. Es ist eine Gewohnheit, an die sich auch dein Körper gewohnt hat. Also Dopaminausschüttung. Du wirst abhängig davon. Das ist ein Faktum. Du baust eine Bahn in deinem Gehirn und dein Hirn will genau das. Und dich drängt es innerlich danach, das zu tun. Das ist biblisch richtig so und auch wissenschaftlich mittlerweile erwiesen, dass das so funktioniert. Das ist eine Addiction, die da entsteht. Wir haben alle Gewohnheiten. Wir trinken auch morgens machen so ein Frühstück, ist auch eine Gewohnheit, oder? Du wirst auch nicht sagen, hey, ich fühle mich nicht so, also nehme ich kein Frühstück. Wir machen das. Wir waschen uns morgen. Ich fühle mich auch nicht immer nach Waschen, aber ich wasche mich morgens. Zur Freude der restlichen Gesellschaft. Ja? Oder ins Gym zu gehen. Wer fühlst du, oder Sport zu treiben? Fühlst du dich immer morgens, danke, dass ich Sport machen darf? Nee, manchmal sagt man einfach, mein Körper braucht das jetzt, das tue ich jetzt. Fertig. Das hat nichts damit zu tun, nicht authentisch zu sein. Das ist ein bisschen eine Ausrede, die wir da auch finden. Eine Ausrede zu sagen, ja, da bin ich nicht authentisch. Sondern, wenn wir... Die Frage ist, welche Gewohnheiten gewöhnen wir uns an? Das ist die Frage. Wir haben alle Gewohnheiten. Und Weil meine Gewohnheit Instagram ist, meine Gewohnheit ist der Kühlschrank, meine Gewohnheit ist, Hauptsache ich habe irgendwie Fun und lenke mich ab, dann würde ich hingehen und die Gewohnheit mal hinterfragen. Ist das die Gewohnheit, die mich Christus näher bringt? Wo ich mein emotionales Zuhause wirklich finden möchte? Und für alle, die, überleg dir gerade mal, was ist dein emotionales Zuhause? Du wirst merken, die Erfüllung findet keinen Frieden, die findet kein Ende. Oder? Das hört nicht auf, da wird nichts gestillt auf Dauer. Und da kommt auch keine wirkliche Kraft raus. Da kommt vielleicht Ablenkung raus, aber keine Power. Das ist so wie das hier. Da kommt nicht die Power aus, Menschen zu lieben. Da kommt nicht die Kraft heraus, zu vergeben. Da kommt nicht die Kraft heraus, mein Leben als lebendiges Opfer zu leben, wie ich es Gott versprochen habe. Römer 12. Gib dein Leben hin als ein lebendiges. Das kommt nicht daraus, dass ich Instagram mich beschäftige und da meine Zuhause habe. Wie gesagt, Urlaub ist toll, alle Sachen sind gut. Die Frage ist, was ist deine Kraftquelle? Was ist dein Zuhause? Weißt du, ob du schon mal was von synaptischer Plastizität gehört habt? Kennt ihr das? Ich wollte ein Video zeigen, weil das in Englisch ist. Das ist zu kompliziert, ich erkläre euch das. Gott hat Umkehr, hat uns zur Umkehr aufgerufen. Metanoia. Und Metanoia heißt umdenken lernen, umdenken. Dass wir lernen, was sind Michas Denkweisen und was ist Gottes Denkweise. Und ich lerne, Gottes Denkweise zu übernehmen in Michas Denkweise. Und das ist ein einmaliger Prozess. Am Anfang, als ich Christ war, habe ich gesagt, ab jetzt will ich tun, was du willst. Und habe dann schnell gemerkt, boah, das geht ja jeden Tag so weiter. Ich habe ihn zum Herrn gemacht und gesagt, jetzt will ich meinen Rest meines Lebens lernen, dass seine Welt meine Welt wird. Dein Reich komme, das soll Platz machen in meinem Herzen. Und das ist ein Umdenkensprozess. Meine Gedanken gegen Gottes Gedanken umtauschen. Mittlerweile weiß man, du kannst im MRT zugucken, wie jemand umkehrt. Man kann zugucken, wie das funktioniert. Gott hat unser Hirn so gestaltet, dass es veränderungsfähig ist. Und es ist ja auch das einzige Organ, das bis zum Schluss sich ständig verändert. Das heißt, auch für Ältere unter uns, es gibt keine Ausrede zu sagen, ich kann mich nicht mehr verändern. Weil das Hirn behält diese Plastizität bis zum Tod. Und was man festgestellt hat, ist, dass das Hirn quasi, du hast eine Bahn gebaut. Meinetwegen, deine Bahn ist, mein Home-to-Go-Place ist Instagram. Das hast du schön gepflegt und das ist ein richtig fetter Trampelpfad in deinem Hirn. Die Verbindung zwischen den Synapsen, die wurde so richtig gebaut. Und morgens wachst du auf und dein Drang geht, alles geht zu Instagram. Du sitzt im Bus, hast einen Moment Zeit, holst dein Handy raus und Instagram. Das ist ein Trampelpfad, der gebaut wurde. Das ist ganz fest. Das Ding ist, den Trampelpfad kriegst du nicht komplett wieder raus. Aber du kannst einen neuen darüber bauen. Du kannst einen darüber bauen und sagen, ich lerne jetzt einen neuen Home-to-Go-Place und der heißt jetzt Jesus Christus. Und verbringe Zeit mit ihm. Und ich habe das Anfang des Jahres, habe ich gesagt, ich habe mein Instagram gelöscht, ich habe meine News gelöscht von meinem Handy und habe gesagt, ich will das jetzt umdenken, Punkt. Und dann habe ich mir angefangen, eine Meditation zu machen. Meditation heißt wirklich, mir Gedanken zu machen über die Liebe Gottes und über das Kreuz und habe mir ein paar Situationen überlegt, wo ich das sitze ich unter dem Kreuz. Ja, und setze mich unter das Kreuz, habe Bilder dazu, ich habe Textstellen dazu und setze mich dann mit dem Kreuz auseinander und bin dann so lange da drin, bis mein ganzes Herz davon erfüllt ist. Ich bitte zu Gott, füll mein Herz damit, lass mich wirklich deine Gnade sehen und bleibe da so lange, bis mein Herz da ist. Morgens, mittags und abends. Und wenn du das 15, 20 Tage machst, dann merkst du auf einmal, das geht immer leichter. Da fängt sich an, ein neuer Trampelpfad zu bilden in deinem Gehirn. Ich merke mittlerweile, ich kann unterwegs sein in einem Gespräch und kann mich total schnell emotional dahin bringen, dass ich Gottes Liebe spüre. Das ist nicht Magic, das ist Umdenken, das ist Umkehr, das ist keine Magic. Das ist Einüben von Umkehr, neue Denkweise bauen und nicht nur neue Denkweise einmal kurz drüber laufen, super, habe ich gemacht, sondern nee, ich will wirklich umdenken. Ich will da rauskommen. Ich will mich mit Gott verbinden, will mit ihm zusammen sein. Und je mehr du das machst, da wird der Heilige Geist, da wird Gott dein Denken verändern Und du baust eine neue Bahn in deinem Kopf. Und das Tolle ist, je mehr du es einübst, desto schneller geht es. Auch das kann man sich im MRT heute wunderbar angucken. Je mehr du übst, desto schneller arbeiten die Synapsen und die Verbindungen und desto schneller lernst du es. Wenn du sagst, das mache ich einmal am Sonntag, dann nächste Woche mal wieder oder ach, immer wenn ich jetzt Ferien habe, dann verbringe ich echt viel Zeit mit Gott. Oder einmal im Monat habe ich so einen speziellen Tag, den Rest habe ich geschafft. Und einmal im Monat, dann habe ich die Zeit mit Gott. Funktioniert nicht. Ist auch nicht Gottes Idee von in ihm bleiben. Ich schaffe 8 Wochen und dann einmal am Tag habe ich dann so einen richtigen langen Tag, wo ich im Herrn bin. Nee, das ist schlapp. Das funktioniert nicht. Und wir kommen nicht drum rum, Sprüche 4, Vers 3, 4, 23, Entschuldigung, hüte dein Herz mit allem Fleiß, daraus kommt das Leben. Achte auf das, was du fühlst, achte auf das, was du denkst, achte auf das, was dich motiviert und achte auf das, was du tust. Daraus kommt das Leben. Was ich hier von der synaptischen Plastizität erzähle, das ist keine, jetzt kommt mein Positivdenken herein oder ein Wissenschaft, nix da. Die klauen das alles von der Bibel. Oder die erkennen, wie Gott uns gemacht hat und geschaffen hat. Und Sprüche 4, Vers 3, hüte dein Herz und für die, die das noch nie von mir gehört haben, das Herz im Hebräischen heißt, achte auf das, was du tust, achte auf das, was du denkst, achte auf das, was du fühlst und achte auf das, was dich motiviert. Daraus kommt das Leben. Und wenn du die Sachen, Denken, Fühlen, Handeln und Motivation zum Kreuz bringst und da dein Zuhause findest, dann kommt da das Leben raus. Ja? Dann kommt da das Leben raus. Und im Epheser 3 am Schluss, wenn du mal guckst, was hat Paulus so gebetet für die Gemeinden? Ja, zum Beispiel in meiner Rolle als Pastor überlege ich mir, Mensch, was kann ich denn lernen vom Gebet, zum Beispiel von Paulus, was er für die Gemeinden gebetet hat. Und du siehst viele Gebete oder einige Gebete von ihm und die ähneln sich immer relativ, diese Gebete. Und er betet hier, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Verwurzelt, das sind ab und zu mal reingucken. Verwurzelt, dranhängen. Und er sagt, dafür bete ich. Das wird euch befähigen, zusammen mit allen, die Gottes heiligen Namen voll gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Ihre Breite, ihre Länge, ihre Höhe, ihre Tiefe. Und ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über das Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich kann das nicht beschreiben. Ihr kennt das ja schon. Ja, dieses, wenn du Gott nah bist, da kannst du ja rausschreien, ist Dankbarkeit. Dieses Gott wirklich spüren, wie sehr du geliebt bist. Diese Dankbarkeit, dass er dich trotzdem mag, deiner Sünde. Dieses, wo du Lust hast, das müssen die Leute erfahren. Das müssen die Leute erfahren. Dieses Dankbarsein, ja Gott, hey, dann sterbe ich, dann bin ich bei dir. Amen. Und das ist nichts für 3, 4 Mönche, die abgeschlossen irgendwo im Monastery leben. Das ist nicht die Idee. Das ist die Idee für uns alle. Das ist die, und du kannst sagen, boah, da bin ich nicht, das ist okay. Vollkommen okay. Dann ist die Überlegung, wie kann ich denn dahin kommen, dass ich von dieser Fülle an dieser Fülle auch teilhabe? Wie kann ich an dieser Fülle teilhaben? Stück für Stück, sagt er. Das ist kein Ding, was einmal und dann habe ich es, Stück für Stück. Und dann geht es hier weiter. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Er sagt, Mensch, so viel können wir gar nicht erbitten, wie der kann. Da bist du wieder beim Vater unser, weißt du, zu wem du redest. Ist jetzt klar. Wir können nicht so viel erbitten, wie er kann. Das schaffen wir nicht. Der kann immer mehr. Das ist der Hammer. Das ist ermutigend. Das ist ermutigend. Und er kann auch mehr, als wir begreifen können. Das, auch das geht über uns hinaus. So, eine Ermutigung ist, dafür gemeinsam zu beten. Ja, das, da brauchst du einen Heiligen Geist für, da brauchst du Gebet für. Und Gott sagt, Gott, hilf mir, diese Fülle zu erleben. Und das dauert ein bisschen. Ich bete da schon seit vielen Jahren drüber. Und es verändert sich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ich muss auch schneiden und sagen, hey, Instagram, ist das mein Home-to-Go-Place? Weg damit. Schneid es raus. Ist es dein Kühlschrank? Ist es dein Haus? Ist es dein Auto? Ist es deine Freizeit? Du kannst nicht hier Gott haben und da deinen Willen. Das geht nicht. Kannst du machen, aber es wird ein ziemlich schlaffes Leben als Christ. Es wird ein ziemlich müdes Leben. Du brauchst entweder, also nur beides erfüllt. Und ich sage dir, kein Auto, keine Wohnung, kein nichts kann diese Fülle ersetzen, wenn du spürst, dass du geliebt bist. Nichts. Kann mir meine Frau nicht geben, können mir meine Kinder nicht geben. Nichts. Diese Kraft, die da drin steckt, die Power, die da drin steckt. War am Anfang mal im Kloster und waren das zum ersten Mal 2004 oder so, bin ich ins Kloster gegangen. Für eine Woche. Und habe gesagt, Gott, ich will dir da begegnen. In diesem ganzen Chaos, Gemeindeveränderung, blablabla. Und dann bin ich in dieses Kloster am Ende der Welt in der Eifel. Keine Handyfunktionen. Ging nicht. Damals hatten auch die kleinen Handys, aber die haben nicht funktioniert. Und das war wirklich in the middle of nowhere. Dani hat mich irgendwann mal abgeholt da. Da war dieses einsame Kloster mit 7 alten Mönchen. Die waren gefühlt weit über 100 alle. Super herzlich. Es war so eine riesen alte Tür, die da aufging. Da hatte ich jemanden abgeholt. Wie so im Namen der Rose, also der Film, kennt ihr? Alles duster und dunkel und dann schlaft er, bist du mit dem Mönch hergeschlafft, in deine kleine Kammer, ein Bett, ein Waschbecken, ein Stuhl und ein Schrank. That's it. Und das Essen war 20 Minuten Zeit zum Essen. Da hat ein Mönch Regeln vorgelesen, durftest nicht reden und da wurde geschaufelt. Und dann habe ich 2 Mönche bedient, haben dir was zu essen gegeben. Am Anfang war ich, dachte, oh, jetzt gucken wir alles mal an, alles ein bisschen fremd hier. Aber mein Wunsch war in dieser Woche, Gott näher zu kommen. Am Anfang habe ich mir nur Druck gesetzt, das muss jetzt passieren. Und dann habe ich gesagt, nee, darum geht es nicht. Ich muss Gott bitten, ihm näher zu kommen. Und dann habe ich auch gedacht, boah, die ganze Zeit mit mir allein ist auch anstrengend. Ja, ich brauche Ablenkung, weißt du, der sucht nach Ablenkung. Was lesen, Internet, rumchatten, weißt du, was so tief in unserer Gesellschaft drin ist. Gab es alles nicht. Und dann irgendwann fängst du an, wo habe ich da? Ich habe meine Bibel da, könnt ihr ja mal lesen. Ich kann reden mit Gott. Und dann hat es angefangen am zweiten oder dritten Tag. Ich bin einen Tag wirklich 30 Kilometer nur gelaufen. Habe zwischendurch gesungen, habe gebetet, habe mir Flugzeuge angeguckt. Und nach ein paar Tagen hat sich so eine richtige Nähe zu Gott eingestellt. Ich hatte so einen Frieden. Und irgendwann, so nach 5 Tagen, habe ich wieder Lust gehabt, mit Leuten zu reden. Ich habe auch nicht mit Leuten geredet, ich habe gesagt, schweigen. Habe dann eigentlich Lust, ziemlich wieder Leute sehen, Leute treffen und reden. Der Daniel hat mich abgeholt. Ich bin, glaube ich, fast, habe einen Unfall gebaut, weil ich so tiefenentspannt war. Ja? Und ich lebe jetzt nicht von Kloster zu Kloster, ich habe es immer wieder gemacht, aber das war eine tolle Erfahrung. Ich möchte euch ermutigen, betet füreinander. Wenn dir nichts einfällt zu beten, betet das Gebet. Bete für deinen Bruder und deine Schwester, Gott, hilf uns. Das ist mein Hauptgebet für die Gemeinden. Für euch ist mein Hauptgebet. Für Amsterdam ist mein Hauptgebet, für München, für die europäischen Gemeinden ist, hilf uns zu verstehen, wie sehr wir geliebt sind. Füll uns mit dieser Liebe. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Zeig uns, zu was wir berufen sind. Dass wir das nicht nur hier oben im Köpfchen haben und ein bisschen Gott in unserem Leben, damit wir durchs Leben schaffen, sondern erfüllt sind von dieser Fülle. Und ich bin mir sicher, Gott wird das erhören. Das kann man füreinander beten. Lasst uns das mal machen mit ganzem Herzen und sagen, Gott, wir wollen das sehen. Wir wollen das sehen, wir machen das jetzt. Wir beten füreinander. Am Schluss zum Abendmahl. Amen. Überlegt ihr da mal, wem wir uns da in die Arme werfen. Weißt du, das hat ja was mit Surrender zu tun. Ich ordne mich jemand unter, ich begebe mich in jemandes Hände hinein. Und es braucht Vertrauen, dass derjenige, der sich kümmert, dass der auch fähig ist dazu. Ja? Aber ich meine, wen anders willst du als Herrn in deinem Leben haben? Insta sicherlich. Oder? Politik auf keinen Fall. Kohle, komme nackt, gehe nackt, bringt mir auch nicht so viel. Wen willst du als Herrn haben in deinem Leben? Als der hier. Das heißt, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er bedroht wurde. Der nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste. Sondern eine Sache dem übergab, der gerecht richtet. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Ich finde das so toll geschrieben. Der hat diese Last, wie gesagt, komm, ich trage die jetzt da hoch. Ich trage die da hoch, damit ihr diese Fülle erleben könnt. Sodass wir der Sünde gestorben sind und jetzt für das leben können, was vor Gott richtig sind. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch ihr seid wieder zurückgekehrt, zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschütze über euch wacht. Wenn du gerade irgendwo anders rumläufst als Schaf, komm zurück. Komm zurück. Hör auf, dir woanders Erfüllung zu suchen. Und auch sei radikal damit. Das wird nicht gehen, so, ich gucke 10 Minuten weniger. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Und das ist eine freie Entscheidung. Aber hey, was ein Angebot. Der sagt, komm, ich mühe mich hier ab für dich, weil ich einfach liebe. Und ich möchte, dass du diese Liebe siehst und erfährst und aus dieser Liebe heraus leben lernst. Ich will dich im Himmel sehen. Ich will dich in der Ewigkeit sehen. Und ich will sehen, dass du meine Liebe erlebst und lernst, diese Liebe zu teilen. Das will ich sehen. Und du kommst nach Hause zum Beschützer deiner Seele. Das ist nicht toll. Und das Coole ist, du kannst sagen, boah, jetzt war ich aber lange weg. Und Gott sagt, na und? Komm mal zurück. That's it. Das ist nicht dramatisch. Der sagt, weißt du, Lukas 15, der verlorene Sohn. Der Vater sagt, es ist okay, dass du gehst. Aber er hat gewartet, kommst du zurück. Und hat dann gesehen, dass er hingerannt. Er ist hingerannt. Das ist, wer Gott ist. Hey, lass uns aufhören, irgendwo anders hinzurennen, zu Insta oder irgendeinem Quatsch. Lass uns zurückkehren zum Bischof unserer Seelen und lass uns helfen darin, da unsere Quelle zu finden. Lass uns beten für Brot und Wein und es echt feiern, dass wir einen Bischof haben, der richtig klasse ist. Allmächtiger Vater, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Vater, du bist so gut zu uns. Wow, haben wir alles nicht verdient, aber du liebst uns einfach so, wie wir sind, Vater. Und ich bete und bitte von ganzem Herzen, dass du hier über uns deinen Geist ausschüttest, dass du uns zeigst, wie sehr wir geliebt sind von dir. Dass wir das im Herzen ermessen können, dass nur bei dir zu Hause ist. Dass wir es empfinden, dass wir es wahrnehmen, dass wir uns daran freuen können und da auch die Kraft schöpfen, das einander zu geben, Vater. Du sagst, liebt einander, wie ich euch. Dient einander, wie ich euch. Ermutigt einander, wie ich euch. Du hast das alles vorgelebt und hilf uns, das anzunehmen und weiterzugeben, Papa. Vater, egal wo wir jetzt sind, Vater, vergib uns da, wo wir hinlaufen, Vater. Vergib uns, dass wir immer wieder eigene Wege gehen und denken, wir können aus eigenen Kräften gehen, uns vom Teufel immer wieder verleiten lassen. Manchmal ist es auch schön diskutieren, Vater, und uns verirren immer wieder aufs Neue. Vater, hilf uns zurückzukommen. Vater, du darfst mit deinem Heiligen Geist in jedem von uns wirken und uns zeigen, wo wir stehen. Hilf uns, mit Liebe einander zu helfen, mit Liebe einander, Vater, auch keine großen Schwüre zu machen, sondern umdenken zu lernen, Habits zu entwickeln, Vater. Vater, allein das schon macht mich demütig, weil ich dich dafür brauche. Vater, es ist so demütigend zu sagen, Gott, ich brauche dich, um dich zu lieben. Ich brauche dich, um dich zu lieben. Ich brauche dich, um dir gehorsam zu sein. Vater, danke, dass du so anders bist, wie ich mich dir manchmal vorstelle, Vater. Danke für Brot, für Wein. Danke, dass wir feiern können, dass wir in dieser Liebe leben, dass die Liebe da ist. Dass du uns nicht verlässt, Vater. Du bleibst dir treu, auch wenn wir untreu sind. Und dafür danke ich dir. Und bete im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.